Hier spricht der Psalmist im 78. Psalm von Vers 1, Psalm 78 von Vers 1. Gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung. Leiht euer Ohr den Worten meines Mundes. Ich will auftun meinen Mund zur Rede in Sprüchen, will Rätsel verkünden von der Vorzeit her, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben. Das wollen wir ihren Kindern nicht verschweigen, sondern dem künftigen Geschlecht verkünden. Die Ruhmestaten des Herrn und seine Stärke und die Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und festgestellt in Israel ein Gesetz, von dem er unseren Vätern geboten, es ihren Kindern kundzutun, auf dass die Nachwelt Kenntnis davon erhielte. Die Kinder, die geboren würden, sollten aufstehen und ihren Kindern davon erzählen, dass sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Bis hierhin, lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, wir kommen zu dir in diesem Augenblick gemeinsam vor dein Angesicht und bitten dich, o Herr, schenke uns Gnade, dass wir das Gehörte, was wir gehört haben, o Gott, behalten, nicht nur für uns, o Herr, sondern wie du es deinem Volke, deinen Kindern, den Auserwählten, die du dir erwählt hast, geboten hast, o Herr, alle die Worte und die Taten denen zu verkündigen, o Herr, die noch ferne waren, ihren Kindern und Kindeskindern, o Gott. So schenke Gnade, o Herr, dass wir dieses Wort, was wir hören, o Gott, dass wir es austragen, dich dafür ehren und preisen und deinen Namen erheben, o Herr. Wir danken dir, dass du geredet hast. Wir danken dir, dass du noch redest, Herr, und reden werdest. O Gott, schenke uns Gnade, Herr, dass wir bereit sind, es in Empfang zu nehmen, Herr. Dich ehren und preisen, mein Herr und mein Heiland. Ich bitte dich, Herr, segne du alle, die sich der Fürbitte empfohlen haben, Herr. Segne auch die Schwester, die sich der Fürbitte empfohlen hat, Herr. Stärke sie, Herr. Schenke Kraft, dass deinem Namen Ehre und Preis dargebracht wird, Herr. Segne uns auch heute Abend, o Gott, schenke uns dein Wort. Segne meinen Bruder, o Gott. Schenke ihm Gnade, o Herr. Schenke dein Wort, rede du zu uns. Und lass uns dich ehren und preisen, Herr, in Ehrfurcht. O Gott im Himmel, mir fehlen die Worte, uns fehlen die Worte. Herr, du weißt, mein Herr und Heiland, wie wir vor dir stehen, Herr, wie wir zu dir kommen, o Gott im Himmel. Du kennst unsere Anliegen, Herr, du kennst unser Verlangen, du kennst unsere Ohnmacht, o Gott. Aber wir danken dir, Herr, dass in dir Kraft ist, Herr. Ich bitte dich, Jesus Christus, offenbare du deine Kraft zum Preise deines Namens. Amen.
Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten und dem Herrn den Dank darzubringen. Wir haben vielleicht manchmal gedacht, ob wohl so viel Einfachheit am Platze ist. Und trotzdem, Gott ist in aller Einfachheit. Je einfacher wir sind, umso besser kommt Gott zum Ziel in uns und durch uns. Alle Kompliziertheit ist ein Hindernis in den Augen Gottes. Wenn man die Propheten nimmt, sie waren alle so völlig unkompliziert. Und das steht dann auch noch alles in der Bibel. Wie oft haben wir es gesagt, obwohl der Brennim hat es gesagt, wenn Menschen die Bibel geschrieben hätten, dann würde alles fehlen, was die menschliche Seite derjenigen betrifft, die selber geschrieben haben oder über die geschrieben worden ist. Und doch ist alles im Worte Gottes drin. Wir haben in dem Lied gesungen, es ist Kraft in dem Blute des Herrn. Und ich musste wieder an den Auszug des Volkes Israel denken. Das Blut des Lammes wurde vergossen und das Volk zog aus. Es war ein ewiges Gedächtnis, das Gott gestiftet hatte. Für sie war das eine in der Vergangenheit zurückliegende Tatsache. Sie wartete nicht mehr darauf, dass es noch geschehen sollte. Es war an ihnen geschehen. Das Blut wurde vergossen. Die Sühne war vollbracht. Der Auszug fand statt. Es war eine göttliche Tatsache, die sie nicht immer wieder neu machen mussten, sondern die Gott ein für alle Mal für sie gemacht hat. Und dasselbe ist im neuen Bund. Ja, ich möchte sagen, umso mehr, weil das Blut des Lammes Gottes geflossen und ein ewiger Bund aufgerichtet worden ist. Durch Golgatha können alle Kinder Gottes frei ausgehen. Es ist ein vollendetes Werk, das Gott getan hat. Ich bin so gekommen wie ihr, ohne ein besonderes Wort zu haben oder gelesen zu haben. Und deshalb bitte ich euch, wenn irgendjemand eine Frage hat, ganz gleich welcher Art, vielleicht stellt einer die Frage und sie hilft anderen, etwas besser zu verstehen. Ja, die genaue Antwort darauf weiß ich sicher auch nicht. Ich weiß, dass laut 1. Korinther 15, etwa Vers 5, 6, da führt Paulus aus, dass der Herr sich mehr als 500 Brüdern auf einmal kundgetan hat. Und in Apostelgeschichte 1 steht dann geschrieben, dass 120 auf dem Söller versammelt waren. In jedem Fall sind die 500 unter denen gewesen, die ihr lieben Gott geweiht haben. Dass Gott einen Anfang mit den 120 gemacht hat, es steht fest. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Schon am ersten Pfingsttag, am Tage der Ausgießung des Heiligen Geistes, sind ja 3000 hinzugefügt worden zu der Gemeinde. Und dann steht wohl noch einmal von 5000. Der Dienst des Herrn war nicht vergeblich. Als die Stunde Gottes kam und der Geist ausgegossen wurde, strömten die Menschen zusammen. Und die gestreute Saat ging in ihren Herzen auf. Es sah ja zu einem Zeitpunkt wirklich so aus, dass das den Herrn alle verlassen hatten und dass er sich noch an seine Jünger wandte und fragte, wollt auch ihr von mir gehen? Es sah wirklich sehr, sehr trübe aus. Aber diese Menschen sind irgendwie mit Dingen nicht fertig geworden. Und die Jünger selber haben es ja in Matthäus 24, ist es wohl geschrieben, als sie zum Herrn kamen und sprachen, richtest du das Königreich in Israel auf? Und sie sprachen, wir haben gehofft, dass er Israel erlösen würde. Sie hatten andere Vorstellungen von dem, was nun wirklich kam. Aber dann, als Golgatha geschah und die Auferstehung und Pfingsten und so weiter, dann begann alles wieder seinen Lauf zu nehmen. Und ich hoffe, dass ich es im Glauben sagen kann. Dasselbe wird jetzt auch sein. Das Gleiche wird sich wiederholen. Denn mit der Ausgießung des Geistes, an die ich von ganzem Herzen glaube, und das werden wir auch den nächsten Predigten Bruder Brennims entnehmen, es gibt zwei Regen. Den Frühregen, der begleitet die Aussaat. Und es gibt den Spätregen, der fällt vor der Ernte. Der fällt vor der Ernte. Um Regen und Sonne ist notwendig, um das Korn hart, um es völlig reif zu machen. Und in der einen Predigt sagt Bruder Brennim wörtlich, ihr, die ihr vom Spätregen redet, wisst nicht, was ihr sagt. Der Spätregen ist noch nicht gefallen. Der Spätregen wird direkt vor der Ernte fallen. Und deshalb warten wir darauf. Und ich meine, die Zeit arbeitet für uns, wenn ich das so sage. Es mag rein menschlich klingen, aber wir sind ja auf der Seite Gottes. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Das weiß ich. Davon bin ich nicht nur überzeugt. Das ist eine feststehende göttliche Tatsache. Und ich habe es manchmal gesagt, es ist zu viel, das Gott getan hat und erfüllt hat, als dass man daran vorbeigehen könnte. Ich weiß gar nicht, ob es Bruder Schmidt war oder irgendein Bruder, fragte mich in den vergangenen Tagen über die letzte Reise wohl nach Korea. Ich weiß, ob du es warst. Irgendjemand war es in jedem Fall. Und ich musste tatsächlich wiederholen und sagen, ich habe keinen gekannt auf Taiwan, keinen in Korea, keinen in Japan, keinen in China. Und urplötzlich haben sich die Türen geöffnet. Der Weg war gebahnt. Und Gott hat die Türen aufgetan zu einer Zeit, da man es kaum erwartet hat. Und was ist im Laufe von all den Jahren geschehen? Das Wort des Herrn ist getragen worden, wie er es sagte. Und wir haben mit seiner Hilfe die Speise ausgeteilt. Dass wir sie anderen nicht vorgekaut haben, war unser Glück. Wir haben keinem den Appetit verderben wollen, haben es nicht getan, wie mit irdischer Speise. Man kaut sie ja nicht dem anderen vor. Man setzt sie auf den Tisch, ladet die Leute ein. Und wenn sie Hunger haben, können sie essen. Über Speise wird nicht debattiert. Speise wird nicht gedeutet. Speise wird nicht ausgelegt. Sie wird gegessen. Sie wird zu sich genommen, damit wir gestärkt und somit in das Mannesalter Jesu Christi hineinkommen. Und ich meine, das ist eine ganz offensichtliche Tatsache. Wir haben uns von absolut jeder Deutung ferngehalten. Und das werden wir bis ans Ende tun. Und Gott wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Aber auch das haben wir oft genug gesagt. Wir brauchen von Gott eine Antwort, die nicht abermals in Worten ergeht, sondern als Erfüllung der Worte, nämlich in der Tat und in der Wahrheit, Realität vor unseren Augen wird. Und so werden wir das Ende aller Dinge sehen. Als wir in Israel waren, haben wir es oft genug gehört, hier in den Zeitungen ja auch. Es war der 35. Jahrestag und ich habe es hier sicherlich auch erwähnt, dass seit dem Unabhängigkeitstage haben sie das Lied gesungen, Glory, Glory, Halleluja. Und sie singen es, seine Gerechtigkeit und Wahrheit schreitet vor uns her. Dieselbe Melodie, fast der gleiche Text. Wir singen, seine Wahrheit schreitet vor uns her. Aber die Zeit läuft aus. Die Zeit läuft aus. Und dennoch können wir ganz ruhig bleiben in Gott. Bis jetzt hat er jedes Mal, wenn etwas geschehen sollte, hat er es uns auf diese oder jene Art wissen lassen oder hat unsere Wege so gelenkt oder die Herzen anderer so geführt, dass sein Wille geschehen ist. Und warum sollten wir dieses Vertrauen nicht bis ans Ende haben? Als ich heute so über den Hof hier ging, habe ich Gott innerlich gedankt für seine Durchhilfe, für seine Treue. Es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier sind, dass Gott uns geholfen hat, dass er für alles gesorgt hat. Für mich ist das keine Selbstverständlichkeit. Für mich ist das ein Beweis, dass Gott mit uns ist. Wir haben kein einziges Mal jemanden um Geld betteln brauchen. Auch dafür hat Gott in jeder Weise sehr gut gesorgt. Es war immer da. Und ihr könnt euch an die Monate erinnern, als alles wirklich ganz schlecht aussah. Und trotzdem war ich in meinem Herzen ruhig. Ich war stille. Ich war unbesorgt. Ich wusste, dass Gott für seine Sache, für sein Werk sorgt. Davon war ich überzeugt. Und davon bleibe ich überzeugt bis ans Ende. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. In jedem Fall waren die 500 echte Gotteskinder. Nach der Auferstehung hat kein Ungläubiger den Herrn gesehen. Es gibt kein einziges Zeugnis, wo ein Ungläubiger den Herrn nach seiner Auferstehung gesehen hätte. Nur diejenigen, die durch seine Auferstehungskraft zum neuen Leben hindurchgebracht worden sind, können ihn sehen. Er gab die Verheißung, nur noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Diese ihr, das sind die Kinder Gottes. Das sind die wahrhaft Gläubigen. Sie werden ihn sehen. Sie werden seine Auferstehungskraft erleben. Aber andererseits, wer dort im Söller war, der weiß ganz genau, dass ein paar hundert Leute gar nicht in den Raum reingepasst haben. Es war ein ganz kleiner Raum auf dem Obersaal. Wir sind ja einige Male drin gewesen. Und da war eben tatsächlich nur für ein paar Leute Platz. Und diese Menschen waren dort. Und mit ihnen hat Gott den Anfang gemacht. Aber wie schon vorher bemerkt, die anderen kamen dazu. Und wir haben das hier wohl in einer der letzten Versammlungen gelesen aus dem Petrusbrief. Wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das haben wir im Petrusbrief gelesen. Haben wir es hier damals an einem Abend gelesen? Lasst uns das doch ein für alle Mal im Glauben erfassen. Durch das Blut des Lammes ist Vergebung, Versöhnung, alles das, was gut zu machen war, ist gut gemacht worden durch die Kraft des Blutes des Lammes, das auf Golgatha floss. Der Sohn Gottes hat für alle Söhne und Töchter Gottes den vollen Preis bezahlt. Es war nicht eine Anzahlung. Der Geist ist eine Anzahlung auf die Leibeserlösung, wenn ihr da an Epheser 1, Vers 13 ist es wohl, und dann vielleicht an Epheser 4, Vers 30 denkt. Der Geist ist ein Angeld, eine Anzahlung auf die Leibeserlösung. Unser Leib wartet noch auf seine Erlösung, auf seine Verwandlung, auf seine Umgestaltung in den Leib, in den Auferstehungsleib. Aber mit dem Blute ist das nicht so. Das Blut war keine Anzahlung für die Erlösung und deine und meiner Seele. Das Blut war der volle Preis. Der volle Preis für deine und meine Erlösung. Das ist eine göttliche Tatsache. Genauso ist es eine göttliche Tatsache, dass wir auf unsere Leibeserlösung warten. Der Leib hat seine völlige Erlösung noch nicht bekommen. Der Geist, den wir vom Herrn empfangen, ist das Angeld, ist sozusagen die Anzahlung und der Beweis, dass die Seele, die in diesem Leibe wohnt, Gottes Eigentum ist, nämlich durch das Blut des Lammes erlöst, und der Geist kommt über die Menschen, die an der Leibeserlösung Anteil haben werden. Und daher ist es von größter Wichtigkeit, dass wir das Angeld für unsere Leibeserlösung wirklich bekommen. Es ist dringend notwendig, um gläubig zu werden und zu sein und das ewige Leben zu haben, genügt es, die Erlösung durch das Blut des Lammes im Glauben an den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Ein solcher Mensch wird am Ende angenommen und geht in das ewige Leben hinein, das er ja schon empfangen hat. Wenn wir aber von der Entrückung sprechen, dann sieht die Sache anders aus. Dann spricht das Wort Gottes in Römer 8 von dem Geist als Erstlingsgabe, den wir besitzen. Der Geist ist die Gabe Gottes für alle Erstlinge, wie der Geist auf Christus, den Sohn Gottes, kam, nachdem er getauft wurde, so hat Petrus am Pfingsttage gesagt, lasst euch ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da der Sohn Gottes als Erstling, anschließend alle Söhne und Töchter Gottes als Erstlinge. Gehören wir nicht zur Erstlingsschar? Brauchen wir uns darüber keine Sorge zu machen. Dann können wir unbesorgt dem Herrn weiter dienen und am Ende werden wir dann nach den 1000 Jahren angenommen und zur Herrlichkeit eingehen, ohne viel Sorge und Mühe. Aufgrund der vollbrachten Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Wenn Gott uns aber zur Erstlingsschar bestimmt hat, dann müssen wir den Geist, der ja, ich muss es mal vorlesen, ich wollte ja an sich aus Psalm 78 noch ein paar Worte lesen, aber weil wir gerade darauf kommen, es ist wohl Römer 8, in Römer 8, Vers 23. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf die Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Wir könnten eine Anzahl Bibelstellen lesen, die diese göttliche Tatsache hervorheben und betonen. Und dann muss noch gesagt werden, dass die Erstlingsschar ja beides haben muss. Einerseits den Samen des Wortes, denn was nützt der größte Regen, wenn kein Samen im Boden ist? Was soll dann hervorkommen? Dann wird der Boden, der vorher trocken war, nass. Mehr nicht. Mehr nicht. Und das nützt keinem. Der Same muss eingepflanzt worden sein. Der größte Regen, sogar eine Überschwemmung von Regen, nützt überhaupt nichts, wenn nicht der Same eingepflanzt worden ist. Und daher sind wir Gott insbesondere dankbar, dass er durch den prophetischen Dienst dieses göttliche Gleichgewicht gebracht hat, dass er der wahren Brautgemeinde, wirklich den Kindern Gottes, die es mit dem Herrn, mit seinem Wort, mit ihrer Seligkeit ernst meinen, das gesagt bekamen, was sie wissen mussten. Und auch da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, wie schon zu Anfang. Über Samen wird nicht debattiert, nicht gestritten. Der Same wird gesät. Dann aber müssen wir aufpassen, wie der Herr in dem einen Gleichnis sagt, vieles fiel unter die Dornen, vieles auf steinigen Boden, manches neben den Weg oder auf den Weg, jawohl auf den Weg. Auch da müssen wir aufpassen, dass der Same, der gesät wird, in ein Herz fallen kann, das nicht Dornengestrüpp in sich hat, sondern ein Boden, der gepflügt worden ist. Warum spricht der Prophet Jeremia davon? Pflüget ein neues und säet nicht unter die Dornen. Es musste ein Umbruch kommen. Es musste neu gepflügt werden. Und dann erst konnte gesät werden. Und wir haben es auch oft genug gehört, dass die letzte Bewegung, eine Geistesbewegung, ja den besonderen Wert auf den Geist gelegt hat und keiner wird es abstreiten. Als dann aber das Wort gebracht wurde, hat es sich herausgestellt, wie ich eben sagte, dass der größte Regen ja gar eine Überschwemmung bringen kann. Und nachher, wenn die nass gewordenen wieder trocken werden, wenn die Sonne auch auf sie scheint, bleibt nichts mehr übrig, weil kein Same da ist. Und ich habe es ja in einem der Rundbriefe geschrieben, zum Beispiel an der Westküste Amerikas, wo wirklich die meisten Gläubigen, die es auf Erden gibt, wohnen. Da wird fast 24 Stunden, wie im Hyde Park in London, wird da gepredigt. Ich habe selber gepredigt, aber ich musste Schlange stehen, weil so viele da waren, die gepredigt haben. Sie beginnen vor Tagesanbruch und enden nicht, ehe die Nacht vorüber ist. Da wird den ganzen Tag gepredigt. Und manchmal noch an mehreren Stellen im gleichen Park. Wer dann am lautesten spricht, der hat vielleicht die Aussicht, die meisten Zuhörer zu haben. Aber was ich sagen wollte, ist, dass gerade dort, wo der Dienstbruder Brenhams doch sozusagen mit größtem Erfolg gekrönt wurde, gerade dort, wo Menschen das Wirken des Geistes erlebt haben, verschlossen sie sich vor die Worte, das ausgestreut wurde. Und ihr werdet sehen, es wird absolut keinem einzigen nützen, dass er vom Regen kräftig nass geworden ist. Am Ende nicht. Es sei denn, das Same Gottes in sein Herz, in seine Seele hineingepflanzt wurde. Und dann nützt es jedem. Ihr könnt euch ja, so viel wisst ihr alle von der Landwirtschaft. Wer nicht sät, der wird nicht ernten. Jeder musste säen, um einmal eine Ernte zu haben. Und so ist in dieser Zeit der Same des Wortes Gottes gesät worden und es wird eine Ernte geben. Also beides ist notwendig. Das Wort als Same ohne den Regen wird nicht im trockenen Boden aufgehen und wird nicht wachsen. Es hat keinen Wert, dass wir uns hier einerseits zu Gericht setzen und sagen, alle, die nun eine mächtige Geistestaufe erlebt haben, werden leer ausgehen, wenn sie den Samen des Wortes nicht in sich aufnehmen. Aber genauso stimmt es und trifft es zu, dass alle, die den Samen aufgenommen haben, und wenn er nicht vom Regen befeuchtet wird, kommt der Keim überhaupt nicht raus aus dem Samen. Der kommt gar nicht raus. Das geht überhaupt nicht. Der Samen verkümmert und kommt nicht heraus. Wie gut, ein Gleichgewicht zu haben, den Samen aufzunehmen und den Regen Gottes, den Geist, der den Samen des Wortes in unserem Leben hervorbringt. Und erst dann werden wir das sein, was Gott aus uns machen wollte. Und er wird es tun. Ich habe Vertrauen zu ihm. Er wird es tun. Hier haben wir in Psalm 78 mitgelesen. Gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung. Und gerade das Wort Belehrung, wir haben es doch in der Predigt gelesen, Mori, bedeutet Aussehen zur Zeit des Frühregens, Belehrung, ein Regen der Belehrung während der Aussaatszeit. Und dann kommt der Spätregen zur Erntezeit. Leiht mir euer Ohr oder leiht den Worten meines Mundes euer Ohr. Wie wunderbar. Mein Volk, das ist schon mal die Anrede, gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung. Wir könnten da zum Propheten Micha gehen und zum Propheten Jesaja. Da steht geschrieben, das Wort des Herrn wird ausgehen von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion. Wir könnten zum Hebräerbrief gehen und vorlesen. Wir sind zu dem Berge Zion gekommen, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu der Gemeinde der vollendeten Gerechten. Gott hat alles in wunderbarer Weise geordnet. Gib Acht, mein Volk, auf meine Belehrung. Leiht mir euer Ohr, oder leiht euer Ohr den Worten meines Mundes. Ich will auftun meinen Mund zur Rede in Sprüchen, will Rätsel verkünden von der Urzeit her. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht verschweigen, sondern dem künftigen Geschlecht verkündet. Die Ruhmestaten des Herrn und seine Stärke und die Wunder, die er getan hat. Ich will nicht den ganzen Text noch einmal lesen. Gott hat sich ein Gedächtnis auf Erden gestiftet. Er hat es hinterlassen. Es ist aufgeschrieben worden von Anfang an, was Gott getan hat. Und es ist uns hinterlassen worden, ist von Generation zu Generation weitergereicht worden. Wir haben auch das dort in Israel so deutlich gehört, wie die Söhne eingeführt werden und wie sie lesen und von dem hören, was Gott vor Zeiten an den Vätern getan hat. Und mit welcher Inbrunst lesen sie von dem, was Gott getan hat? Es scheint manchmal so, als sind sie innerlich mehr davon ergriffen, obwohl die Decke noch über ihrem Herzen ist, als wir, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes in Christus erblicken können. Hier heißt es, wir wollen ihren Kindern nicht verschweigen, sondern dem künftigen Geschlecht verkünden. Es liegt mir am Herzen und ich glaube uns allen, dass wir Gottesdienste erleben, in denen Gott sich offenbart, dass Menschen ihn, unseren Herrn, als den Auferstandenen nicht nur gepredigt bekommen. Das kann ja überall geschehen. Gott will uns mit Worten nicht abspeisen. Er will uns das, was er in seinem Worte verheißen hat, erleben lassen. Er will uns Anteil geben an dem, was er bereitet hat. Und ich meine, wir dürfen sagen, er hat uns viel bereitet. Und wir können im völligen Glauben zu ihm kommen. Er hat die Fülle. Er hat mehr, als wir für uns und für alle zu bitten vermögen. Und aus seiner Fülle dürfen wir nehmen, Gnade um Gnade. Und wenn wir das heute im Vertrauen tun, wirklich im Vertrauen, und sagen, Herr, wir sind als dein Volk hier versammelt in deinem Namen. Wir haben deinem Worte und deiner Belehrung unser Gehör geschenkt, wie du es in deinem Worte von uns forderst. Wir glauben dir uneingeschränkt. Seht, wir haben hier Gebetsanliegen an eine ganze Anzahl von Fällen, die wir vor das Angesicht Gottes bringen müssen, bringen dürfen. Und ich meine, wir haben wirklich das Recht darauf, dass wir nicht nur zuschauen, wie der Feind Dinge anstiftet und tut, sondern das Recht darauf, zu glauben, dass Gott dem Feind das Handwerk gelegt hat. Und dass der Herr uns Vollmacht über alle Gewalt des Feindes gegeben hat. Diese Vollmacht wird offenbar werden, wenn wir als ein Herz und eine Seele mit Vertrauen zu Gott, mit Vertrauen zueinander vor sein Angesicht kommen. Da muss Gott antworten. Und wir können so nicht länger weitergehen. Nicht, dass wir Gott bezwingen wollen. Nicht, dass wir unseren Kopf durchsetzen wollen. Das sei alles ferne. Aber eins möchten wir. Wir möchten Gott im Glauben ehren und ihn bei seinem Worte nehmen und es ihm dann noch völlig überlassen, was er tut. Aber ich meine, wir haben das Recht und die Pflicht, so zu glauben, wie es die Schrift gesagt hat. Und wer die Evangelien liest, der wird sofort in manchen Versen, in einem Vers, beides lesen, dass der Herr das Evangelium predigte, die Kranken heilte, die Teufel austrieb. Wo hat er eine Versammlung gehalten, ohne Teufel auszutreiben, ohne Kranke zu heilen, ohne Wunder zu tun? Sagt mir einen Ort. Nennt mir eine Stätte, ein Haus, wo der Herr hingekommen und wo er nichts getan hätte. Das wäre mir neu. Das habe ich noch nicht gefunden. Wohin er ging, wohin er kam, es war nicht immer dasselbe. Ob er da den Sturm gestillt, ob er da die Hungrigen gespeist, da Brote nahm und sie austeilte, ob er die Besessenen befreite, die Kranken heilte, die Sünder rettete, ganz gleich was. Aber immer hat er etwas getan. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fortsetzung des Dienstes des Herrn durch die Gemeinde stattzufinden hat und dass wir eine volle Verantwortung vor Gott übernommen haben für die Fortsetzung seines Dienstes. Das ist nicht anders. Wir können nicht beiseite stehen und sagen, naja, Gott wird schon alles tun. Gott wird alles tun. Aber er wird sein Volk dazu gebrauchen. Er hat immer seine Knechte gesandt, hat sie gebraucht, hat sein Volk dazu nutzen können, um seinen Willen auf Erden zu tun. Und ich meine, wir haben aufgrund der Verheißungen des Wortes Gottes voll das Recht zu glauben, dass Gott alles wiedererstattet, dass er Regen zur rechten Zeit auf den Samen geben wird. Und möge Gott Gnade schenken, dass wirklich auf dem Herzensboden nichts anderes mehr ist, dass da noch hochschießen, das hervorkommen und den Samen in seinem Wachstum behindern kann, sondern dass wir reinen Herzens sein könnten vor Gott, um den reinen Samen seines Wortes aufzunehmen, damit eine reine Frucht hervorkommen kann aus Gnaden. Es können ja viele beten, es können ja alle beten. Und zu Hause können wir lang genug beten. Aber hier wollen wir gerade das, was Gott auf unser Herz legt, ihm bringen. Ohne Form. Wir sind doch hier so unter uns. Wir brauchen nicht irgendeine Form der Sache zu geben, sondern schlicht und einfach, wie wir mit dem Herrn reden würden, wenn er vor uns stünde. Was würden wir da machen? Wie würden wir ihm die Dinge sagen? Ganz unkompliziert. Wir würden tatsächlich hinkommen und sagen, treuer Herr, so und so ist die Sache. Kannst du mir helfen? Stimmt so nicht? Wir würden nämlich gar nicht so schön beten, wenn er vor uns stünde, wie wir das manchmal so tun. Ja, beten wir dann so um andere Leute willen? Dann brauchen wir es doch gar nicht mehr. Wir haben es doch nicht mit Leuten zu tun, sondern mit dem Herrn, zu dem wir reden. Durch die Verkündigung spricht er zu uns. Im Gebet sprechen wir mit ihm. Wollen wir nicht anfangen, mit unserem Gott wie Freund zu Freund reden? Es ihm einfach sage, Herr, so ist die Sache. Hier komme ich mit meiner Not, mit meinem Anliegen. Ich bringe es dir. Ich vertraue dir. Du wirst helfen. Und wir sagen es ihm und glauben, dass er helfen und dass er antworten wird. Gelobt sei sein Name. Amen. Lass uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für diese Stunde, für dein Wort, für dein Reden, für dein Wirken, für die Glaubensstärke. Herr, gemeinsam bitten wir dich, Erhöre unsere Gebete,
mein Gott,
für alle diejenigen, ja, die sich dir für Bitte empfohlen haben.
Oh mein Gott,
treuer Herr, tu du heute durch deine Gemeinde das, was du getan hättest, wenn du hier auf Erden wandeln könntest. Wandle durch uns. Rede durch uns, wirke durch uns, nimm uns hin zu deiner Ehre, zu deinem Preise. Wir bitten für unsere Brüder in Osteuropa. Wir bitten für unseren geliebten Bruder Russ. Segne ihn besonders in der Zeit seines Urlaubs, seiner Erholung. Herr, du wolltest in mächtiger Weise zu ihm reden, in diesen Tagen ihn ausrüsten mit Kraft aus der Höhe. Und wir bitten dasselbe für uns.
Amen.
Treuer Gott, wir bitten um nichts Besonderes, nur darum, dass deine Verheißung sich in uns erfüllt.
Amen.
Dein Wort bestätigt wird.
Ja.
Und ich danke dir besonders heute Abend für die unwiderrufliche Tatsache,
Halleluja.
Amen, dass durch dein Blut der volle Kaufpreis,
Halleluja,
für unsere Seele bezahlt wurde.
Amen.
Habe Dank,
habe Dank.
Mein Gott. So gewiss, Halleluja, dein Blut floss, sind wir völlig erlöst.
Amen.
So gewiss du geschlagen und gemartert wurdest, sind wir völlig geheilt. Und Herr, nun bitten wir dich um das Angebot auf unsere Leibeserlösung, auf die Verwandlung dieser irdischen Hülle.
Ja,
treuer Herr, wir bitten dich um die Versiegelung mit Heiligem Geist und danken dir, dass du sie allen geben wirst.
Halleluja.
Schenk uns den Glauben, die Offenheit vor dir und das Vertrauen, dass du es tust. Du bist gegenwärtig, du hast mit uns geredet und jetzt haben wir mit dir geredet.
Halleluja.
Anbetung und Ehre sei dir dargebracht. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.